Brauche jetzt nicht so einen LinkedIn-Post machen mit, so sammeln wir 2000 Adressen im Monat ein. Ja, gut, wenn da kein Kunde bei rauskommt, dann bringt dir das erstmal gar nichts. Ja. Also fast bei jedem LinkedIn-Post in diese Richtung frage ich erstmal ganz ketzerisch unten drunter, und was ist dabei rausgekommen? Ja. Und das wird dann nicht mehr beantwortet. Kollektives Schweigen.
Marketing mal ehrlich. Ein Podcast von Planinia.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marketing mal ehrlich, dem Podcast, in dem wir über ehrliche Herausforderungen im Marketing sprechen. Wir, das bin einmal ich, Yvonne, und mein Kollege Philipp, und wir sind beide Geschäftsführer der Marketingagentur Planinia. Und Philipp, wir sprechen heute über ein Ende. Zuletzt haben wir über ganz viele Anfänge gesprochen. Über ein Ende, nämlich das Ende von Leadmagneten, oder?
Also das zumindest ist die These, die wir jetzt mal in den Raum stellen. Ob das wirklich so ist, das müssen wir gleich mal bequatschen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das interessiert richtig viele Unternehmen im B2B. Also über alle B2B-Branchen hinweg, sei es eine Beratung, sei es eine Software in der Industrie, Logistik. Jeder hat irgendwie mit Leadmagneten zu tun und hat in den letzten Jahren fleißig Leadmagneten aufgebaut. Also ich bin mal gespannt, was wir gleich machen.
Und damit sind wir wieder bei unserem Ausspruch in Zeiten von KI. Also in Zeiten von KI verändert sich da auch unsere Sichtweise auf Leadmagneten. Nutzen wir das überhaupt noch? Super relevant für viele Unternehmen, und es wird eine ganz spannende Folge. Wie ihr oder unsere Stammhörer wissen, wir schauen uns das Ganze ja immer am Beispiel an. Und dafür haben wir heute das Beispiel Nexiga gewählt. Ein Unternehmen, das sich mit Daten für Location Intelligence auseinandersetzt aus Bonn. Und die stellen wir einmal kurz vor.
Die 60 Sekunden.
Nexiga ist ein führendes Unternehmen für Geodaten und Geomarketing mit Sitz in Bonn.
Das Unternehmen gibt es schon seit über 40 Jahren.
Das Hauptthema: komplexe räumliche Daten für Unternehmen wirklich nutzbar machen.
Da geht es um so Daten wie Kaufkraft, Internetanschluss, Mobilitätsverhalten bis hin zu Gebäudehöhe, alles, was man im Prinzip messen kann.
Und damit hilft Nexiga den Kunden dabei, Standorte zu finden, Vertriebsgebiete besser zu planen und präzise zu bewerten.
Und da sind auch einige große Kunden dabei, unter anderem Vodafone, DPD oder Edeka.
Wichtig im Geschäftsmodell: der größte Nutzen entsteht vor allem auch in der Visualisierung und Aufbereitung der Daten.
Und dann anschließend die Beratung im Umgang mit den Daten.
Okay, also wieder ein sehr, sehr nüchternes Unternehmen, das gefällt mir ja. Datenbasiert und nüchtern und mal nichts, was so mit vielen Emotionen spielen muss. Denn Nexiga, so wie ich das Unternehmen jetzt mal so von außen betrachtet habe, wir haben uns das ja beide angeguckt, um die drei Stärken herauszuarbeiten, ist ja wirklich ein Dienstleister im ganz klassischen Sinne. Und wir fangen mal an, wir haben unsere Top 3 Stärken. Du hast als allererstes dich vor allem mit dem Geschäftsmodell an sich auseinandergesetzt, richtig?
Genau, also im Prinzip kann man mit dem Produkt anfangen. Was ist das Produkt? Und das Produkt ist so eine Exklusivität der Datentiefe. Also niemand geht tiefer oder näher ran als Nexiga. Und Daten sind natürlich, liegen sowieso im Trend. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Jedes Unternehmen versucht mit Daten erstmal herauszufinden, sollte ich das machen, sollte ich das machen, wie kann ich besser werden, wie kann ich Geschäftsprozesse optimieren. Das heißt, Daten sind im Prinzip Gold wert, und das ist das Produkt. Ja? Da geht es um sowas, wo kann der nächste Standort für mein Franchise sein? Das kann aber auch mit hochkomplexen Vorhaben zu tun haben, wie Planung von Netzausbau, Ladeinfrastruktur, und auch öffentliche Auftraggeber sind auf Daten angewiesen, um bestimmte Projekte voranzutreiben. Also das ist ein Produkt, was wirklich gebraucht wird, dann Nutzen stiftet hin nach hinten raus.
Ich kann mir richtig vorstellen, Nexiga gibt es seit 40 Jahren, haben wir eben gesagt. Seit 40 Jahren, und da hat sich das Modell wahrscheinlich mehrfach gewandelt. Also jetzt gerade neuerdings ja Ladeinfrastruktur, Wärmeplanung, die ganzen großen Themen, die auch in der Politik diskutiert werden, die finden sich jetzt hier wieder, wenn man so über die Website guckt. Also spannendes Modell. Und Nummer zwei, meine Herausforderung, meine Stärke, noch sind wir nicht bei den Herausforderungen, meine Stärke, die ich mitgebracht habe, knüpft da so ein bisschen drauf dran an, was kann man damit machen? Und ich habe direkt gedacht, als alter Content-Marketeer, habe ich direkt gedacht, ja, Daten und Marketing, ja, das ergibt für mich sehr viel Sinn. Da kann man sehr gute Content-Kampagnen machen, sehr guten Outreach mitmachen, gute Pressemitteilungen mitmachen, Content-Seeding, um also die Schlagwortreihe zu vervollständigen. Das heißt, ein paar Daten, die wir haben, können wir auch einfach veröffentlichen, gut aufbereiten, so kleine Aha-Momente schaffen, um es zu schaffen, dass über Nexiga berichtet wird, um in die Presse zu kommen, quasi.
Digitale PR, werfe ich mal so als Stichwort in den Raum. Ja, man kann mit den Daten große Debatten begleiten, Diskussionen anregen, sich zu aktuellen politischen Themen äußern, mit sowas wie einem Marktreport, mit einem Infrastrukturbericht, also wirklich relevanten Daten, die sich Entscheider auch anschauen und die dann wiederum sehen, die machen das ja, also das ist deren Kernprodukt und ich kann das auch für meine Branche, mein Produkt auf meine Branche, mein Produkt übertragen lassen.
Ich glaube, da werden richtig viele Marketeers da draußen neidisch auf diese Luxussituation, die man da, die Nexiga hier im Marketing natürlich hat.
Und der dritte Punkt, das ist so, wir haben ja beim ersten Punkt gesagt, die Tiefe und aber auch die Breite. Also Nexiga begleitet sehr viele unterschiedliche Branchen und das ist ganz spannend, weil viele Unternehmen haben ja die Herausforderung, dass ihnen bei Entscheidungsprozessen dass da Expertise benötigt wird. Und teilweise gibt es ja echte Branchenexperten, die sich wie keine anderen Personen in ihrer Branche so gut auskennen. Und dieses Domänenwissen, das kann man nicht mal eben so kopieren, das kann man sich nicht mal eben so aneignen. Ja. Das ist übrigens in vielen, vor allem B2B-Branchen so, ne, dass man da also echte Experten für die Märkte hat. Und diese Expertise, die kann man nutzen, das kann man nach außen stellen. Ja klar, da kann man jetzt irgendwie anfangen mit, ja, mach dir mal einen LinkedIn-Account und poste da ab und zu mal was drauf. Ja, aber eigentlich müsste man für diese Expertinnen und Experten, die man im Unternehmen hat, so richtiges Personal Branding aufbauen. Also wenn man das richtig cool denkt, mit denen auch so exklusive Einblicke, Insights, Marketing-Einblicke vielleicht in so einem Interviewformat macht, dann kann das richtig gut sein nach außen.
Na ja, gut, dass du das sagst. Ich glaube, das ist wirklich eine richtig vertane Chance für viele Unternehmen, dieses Expertenwissen, was man da in-house hat für die Branchen, gar nicht so richtig nach außen zu tragen. Häufig liegt es einfach daran, ja, wer macht's? Ja, ich habe da gerade keine Lust drauf. Wie kann ich das forcieren? Aber ganz ehrlich, das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Das können wir bei Gelegenheit nochmal besprechen, das ganze Thema Personal Branding.
Dann lass uns doch in die Herausforderungen stürzen.
Genau, das machen wir.
Und jetzt mal ehrlich.
Jetzt haben wir ja vorhin so schön hervorgehoben, toll, jetzt haben wir ganz viele Daten und das ist ja das Produkt. Aber ich glaube, die Herausforderung liegt auch darin, den Wert dieser Daten sichtbar zu machen, also begreifbar zu machen. Bringt mir das wirklich so viel mehr Wert, wenn ich diese Daten habe?
Das ist ein Problem, das ist dann auch unsere erste Herausforderung. Das ist ein Problem, das haben sehr viele Premium-Anbieter, wo es auch günstige oder gar kostenlose Alternativen gibt. Und wenn ich jetzt überlege, ja klar, also Daten kriegt man mit Sicherheit irgendwo her. Ich frage jetzt mal KI, ja, ich gucke mal, gibt es irgendwelche Open-Source-Quellen, wo Daten rumliegen? Das Statista. Kann ich doch auch selbst, oder? Statista, ja, irgendein Studi hat doch einen Account dort. Das kann ich doch alles selbst, oder? Ne? So, mit der Denkweise gehe ich da vielleicht ran. Und was ergibt sich da für eine Herausforderung? Wie muss Nexiga darauf reagieren?
Ja, also diese Fragen, die sich der User stellt, was heißt, das sind gute Daten? Oder was heißt, das sind bessere Daten als die ich in offenen Netzen finde? Wie beweist man das? Also wie kann man das beweisen, ohne dass man das Produkt direkt gratis ausliefert? Ne? Weil eigentlich sehe ich ja den Mehrwert erst, wenn ich das Produkt quasi in der Hand halte. Also wenn ich mir die Daten öffne, anschaue, okay, so tief gehen die. Und wie schafft man, diesen Aha-Moment herbeizuführen, bevor der Kunde das gekauft hat.
Oder man sieht den Mehrwert, wenn man genau das Gegenteil gemacht hat. Also das alles mal irgendwie selbst versucht hat und damit auf die Nase gefallen ist. Also dann 2 Millionen in einen falschen Standort investiert hat, um mal hier bei dem Beispiel zu bleiben. Aber ja, du hast recht, das ist schwierig, ohne schon direkt alles zu offenbaren. Das ist eine hohe Kunst im Vertrieb und vorher schon im Marketing. Und wo du es gerade gesagt hast, ich versuche genau das gerade bei meinen Kunden in meinen Geo-Audits, also SEO-KI-Audits, Geo ist ja jetzt hier gerade sehr doppeldeutig, also in meinen KI-SEO-Audits, versuche ich genau das gerade herauszuarbeiten. Denn ich sage auch immer, wir müssen beweisen, was wir liefern und wir müssen beweisen, warum wir besser sind. Und im Prinzip ist das genau das Gleiche, was Marketing und Vertrieb auch im 1-zu-1-Gespräch ja auch herausarbeiten muss. Ja, warum sind die Daten besser? Das muss KI ja auch sagen am Ende. Ja, warum ist Nexiga der bessere Anbieter und warum sollst du es nicht selbst machen? Und finde ich ganz spannend, weil im Prinzip ist das ja wirklich eine Unternehmensaufgabe dann.
Ja, und in vielen Unternehmen ist diese Aufgabe aber rein beim Marketing-Team angesiedelt. Das ist das Spannende. Ne? Also oft wird vom Marketing-Team erwartet, dass die das nach außen schon irgendwie gut kommunizieren können, dass das ein gutes Produkt ist. Ja. Und dann werden da so 3 USPs dran geklatscht, dann wird irgendein Siegel gefunden und das soll den Kunden davon überzeugen, dass das ein gutes Produkt ist. Und so richtig diesen Wert des Produkts vermittelt, bekommt man so nicht. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass das im ganzen Unternehmen ganzheitlich beantwortet werden muss.
Ja, stimmt. Dann fragt man mal den Vertrieb, fragt man auch in der Geschäftsführung, fragt mal die alten Hasen, die hier seit Jahren dabei sind. Die werden ganz andere Antworten haben als das Marketingteam. Ja.
Sag mal, wie würdest du einem potenziellen Kunden in 2, 3 Sätzen erklären, warum unser Produkt so gut ist?
Ja.
Und das muss dann übersetzt werden in Marketing-Elemente.
Ja, das ist ein guter Ansatz, stimmt. Und dann können wir quasi nochmal weitergedacht, dann können wir wie ein internes Glossar aufbauen, das diese Vorteile einmal aufführt und auch beweist. Und dieses interne Glossar sollte dann möglichst allen zur Verfügung gestellt werden. Kann auch Futter für meinen eigenen KI-Agenten sein. Ja? Und das bringt ja alle Abteilungen voran.
Ja, und diesen Beweis erbringt man im besten Fall anhand eines Beispiels. Also wie Edeka mit unserer Hilfe den richtigen Standort identifiziert hat. Und dann zeigt man eben auf, welche Daten haben ganz explizit dabei geholfen, diese Frage zu beantworten. Vielleicht hört man da auch nochmal eine Kundenstimme von einem Ansprechpartner. Skizziert nochmal ganz konkret, was war die Herausforderung und welche Daten haben ganz konkret geholfen, wie war die Rolle von Nexiga auch in diesem Prozess. Da kommt vielleicht auch nochmal der Kundenberater zu Wort. Also Case Studies, super wichtig, um Beweise zu liefern.
Ja, stimmt. Sehr gut. Ja. Ja, sehr spannend. Kann man echt mal so als kleines Projekt, kann das jedes B2B-Unternehmen mal einschieben, ja? Also die wirklichen Vorteile herauszuarbeiten und zu beweisen. Finde ich gut. Ja. Springen wir direkt zu Herausforderung 2. Da gehen wir von der anderen Seite ran. Da gucken wir auf die Zielgruppe und das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, mit der sich sehr viele identifizieren können da draußen. Auch sehr, sehr oft erleben wir das in Erstgesprächen mit unseren
Kunden. Ja, das ist so der klassischste Satz in einem B2B-Erstgespräch. Ja. Aber meine Zielgruppe ist sehr spitz.
Oder sehr klein.
Meine Zielgruppe ist wirklich sehr nischig.
Ja, die wissen auch, was sie brauchen. Die müssen da gar kein Marketing machen. Ja, das habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört. Aber was heißt das? Was heißt kleine Zielgruppe? Und was für Probleme oder was für Herausforderungen gibt es da für Unternehmen?
Ja, also viele gehen ja davon aus, wenn meine Zielgruppe sehr klein ist, heißt das, dass ich auch grundlegend eine sehr geringe Anzahl an Anfragen habe. Mhm. Und bei einer sehr geringen Anzahl an Anfragen muss entsprechend meine Conversion Rate extrem gut sein, damit ich eine Kundenanzahl habe, mit der ich kalkulieren kann. Mhm. Ja, das heißt, die Wandlung der Zielgruppe ist den B2B-Unternehmen, die von sich selber ausgehen, sie haben eine kleine Zielgruppe, extrem wichtig.
Also das heißt von Lead zu Kunde.
Genau.
Die Wandlung. Ja. Ja, die muss sehr hoch sein, das stimmt. Und ich kann mir eben nicht Streuverluste leisten oder ich kann nicht meine Zeit in Leads stecken, die überhaupt gar nicht zahlungswillig sind oder überhaupt gar nicht die Größe haben, die wir brauchen vielleicht als Unternehmen.
Erfahrungsgemäß, also ich habe das wirklich in vielen Projekten gesehen, wird aber dann Lead-Generierung genauso betrieben, wie man sie betreiben würde, wenn man sie mit einer großen Zielgruppe betreibt. Mhm. Also dann werden ganz viele Leads eingesammelt und dann wird da irgendein Funnel dahinter gebaut mit 5 E-Mails und dann war es das. Dann wird der nie wieder hinterfragt, dann schaut sich kein Mensch an, wie sind eigentlich die Conversion Rates, werden die E-Mails überhaupt gelesen und was steht da drin, ist das überhaupt noch aktuell? Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, ich habe eine kleine Zielgruppe, ich muss gut wandeln, dann muss man auch mehr Arbeit in diesen Wandlungsprozess reinstecken, um diese Streuverluste zu vermeiden. Also jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. Vielleicht lohnt es sich schon, dass ein Vertriebler sich wirklich jeden einzelnen Lead anschaut, also wirklich anschaut, welche Person steckt dahinter. Und anschauen heißt nicht, aha, das war der Max Mustermann@xygmbh.de, sondern dann gibt man den Namen vielleicht auch mal bei LinkedIn in der Suche ein oder gibt den generell in der Suche ein, schaut sich mal die Unternehmenshomepage an, für was ist mein Ansprechpartner denn zuständig, welche Herausforderung hat er vielleicht, ist das einfach nur die Assistenz der Geschäftsführung, die da so mal lose recherchieren soll, welche Anbieter gibt es so am Markt oder ist das ein ganz bestimmter Ansprechpartner, der eine Rolle im Unternehmen hat, aus der ich schon entnehmen kann, welche Herausforderungen der vielleicht hat, um so einen Gesprächsaufhänger zu haben, um in Kontakt zu kommen. Und was ich damit sagen will, ist, B2B-Unternehmen sagen, okay, wir machen jetzt Lead-Generierung und gehen davon aus, dass sie da Tausende von Leads in ihr CRM reinbekommen. Ja. Und ja, wenn wir da Tausende reinbekommen, da wird da schon, werden da schon 3 bis 5 dabei sein, die am Ende dabei rauspurzeln. Ja. Man kann aber auch rangehen und sagen, ich will vielleicht nur 10 Kontakte im Monat, die einlaufen, aber davon wandle ich auch 3 bis 5, weil ich mir bei denen besonders viel Mühe gebe. Also die große Herausforderung ist meines Erachtens, Lead-Generierung zu übertragen vom Massengeschäft in so ein Nischengeschäft.
Oh ja, ich höre kollektives Aufatmen überall an zwei Gedanken, die du gerade geäußert hast, finde ich sehr wichtig. Also den ersten Gedanken eben, ja, alle sagen immer, mach automatisiertes Lead-Nurturing und automatisierte Lead-Strecken und sowas.
Scoring, und,
genau,
Qualification.
Scoring, alles hinterher. Es ist alles richtig, ne? Also es stimmt schon, ja, für bestimmte Geschäftsmodelle. Aber für solche Spitzenmodelle, ne, mit 5 Anfragen im Monat, lohnt sich das eben nicht. Also Aufatmen Nummer 1. Und was ich auch noch rausgehört habe, ja, okay, gut. Ich muss nicht 100 Leads im Monat generieren. Das heißt, ich kann wirklich auf Qualität gehen. Es ist hier nicht die Quantität gefragt. Aufatmen Nummer 2. Also gut, dass du das sagst und gut, dass du das mal so offen ansprichst, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was immer in allen Vorträgen irgendwie gesagt wird. Man muss das machen, man muss das machen. Aber es stimmt nicht immer.
Marketing mal ehrlich, ja. Wo wir wieder bei unserem Titel sind. Aber ja, also ich brauche jetzt nicht so einen LinkedIn-Post machen mit, so sammeln wir 2000 Adressen im Monat ein. Ja gut, wenn da kein Kunde bei rauskommt, dann bringt dir das erstmal gar nichts. Ja. Also fast bei jedem LinkedIn-Post in diese Richtung frage ich erstmal ganz ketzerisch unten drunter, und was ist dabei rausgekommen? Ja. Und das wird dann nicht mehr beantwortet. Kollektives Schweigen.
Ja, sehr gut. Genau, und um Lead-Generierung dreht sich auch unsere dritte Herausforderung, nämlich um den Anlass der Lead-Generierung. Wir haben es genannt in unserer Überschrift Lead-Magneten. Es gibt dafür unendlich viele Namen, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Diese ollen PDFs und diese Whitepaper, die man sich runterladen kann gegen eine E-Mail-Adresse.
E-Books.
Ja.
Checklisten, Ratgeber, ja.
Genau, wann hast du das letzte Mal sowas runtergeladen? Ja, und das ist das Thema. Also wie sieht dieser Funnel in der Theorie aus? Ich als Unternehmen, ich baue ganz viel organischen Content, damit generiere ich Traffic und dann nehme ich mir bestimmte Content-Pieces daraus und lege die hinter eine Schranke, hinter eine E-Mail-Schranke, manchmal auch Telefonnummer, aber meistens ist es eine E-Mail-Adresse, die abgefragt wird. Und dann geht der Vertrieb genau diese Kontakte durch, ruft alle an oder schreibt alle an, spammt alle bei LinkedIn an und daraus werden dann Kunden. Soweit die Theorie.
Mhm. So. Und jetzt in Zeiten von KI, also was hat sich geändert, dass dieses Konzept jetzt nicht mehr, vermeintlich nicht mehr aufgeht?
Viel. Also richtig viel. Das ganze Konzept gerät unter Druck. Dieses ganze Konzept der Lead-Magneten, der Lead-Generierung, so wie wir es in den letzten Jahren aufgebaut haben und auch massenweise aufgebaut haben, funktioniert nicht mehr so gut.
Weil, und das haben wir, glaube ich, in zwei Folgen auch schon mal gesagt, Wissen ist kein Qualitätsfaktor mehr. Mhm. Wissen, Information kann ich mir sehr transparent verschaffen.
Genau, ja.
Ich muss diese Information nicht aus diesem E-Book hinter der E-Mail-Schranke rauslesen. Ich finde sie auch irgendwo anders. Ich kann auch ein Sprachmodell nach dieser Information fragen.
Ja, und also sind wir ehrlich, man konnte auch früher schon googeln, aber jetzt ist es ja noch einfacher. Und da sage ich ganz offen und direkt, also wenn dein E-Book, wenn dein White Paper mit einem 3-Sekunden-Prompt bei ChatGPT ersetzt worden ist, dann ist es kein Lead-Magnet, dann ist es Müll und das kann weg.
Schreibe mir ein E-Book, das einen Clickbait-Titel hat, zum Beispiel wie hier, und dann so drei Beispiele. Okay, dann kommt dann am Ende so ein PDF raus, 7 Schritte zum
10 Herausforderungen für
diese 3 Fehler solltest du vermeiden.
Ja, und das wird einfach nicht mehr funktionieren. Und das klappt schon allein auch genau aus dem Grund nicht, weil ich es einfach ersetzen kann als Konsument. Das heißt, ich muss nicht meine E-Mail-Adresse angeben, ich kann bei ChatGPT fragen. Aber es klappt auch schon deshalb nicht, weil viele Unternehmen das Problem haben, dass schon vorne rum der Traffic gar nicht mehr so da ist. Das heißt, dieser alte Funnel, ich sammle mir 1000 Leute ein, davon füllen 50 dieses Formular aus, werden dann Leads und davon kriege ich dann die Hälfte zu Kunden. Das klappt nicht, weil auch vorne rum der Funnel schon nicht mehr richtig befüllt wird, auch wegen KI. Hm.
Und heißt das jetzt, alle Lead-Magneten löschen? Runternehmen? Weg damit?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das nicht. Wir müssen nur anders an das Thema herangehen. Und ich hab da so ein bisschen drüber nachgedacht. Also wir beschäftigen uns ja auch selbst bei uns damit. Wir haben auch schon gesehen bei Planinia, die Lead-Magneten, die wir haben, seitdem KI eingeführt wurde, seitdem KI populärer geworden ist, sind da weniger Anfragen bei rumgekommen und wir haben schon gegengesteuert und wir haben andere Formate gefunden. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht mal so als vorgelagerte Denkweise. Was ändert sich eigentlich? Dadurch, dass KI Informationen ja leichter aufbereiten kann, werden die Informationen, die wir aktuell hinter der Schranke haben, nicht mehr diese Hürde nehmen können. Also es werden sich keine Leute dafür eintragen. Das heißt, folgerichtig, Unternehmen müssen diese Informationen jetzt frei zugänglich machen. Also einfach nach vorne schieben.
Weil wenn ich das nicht auf meiner Seite habe, ich diese Informationen nicht transparent auf meiner Seite darstelle, machen es meine Wettbewerber. Ja. Und die werden vom Sprachmodell dann in diesem Kontext gefunden und ich nicht.
Genau, richtig. Und also ganz plakativ, viele B2B-Unternehmen haben ja Case Studies hinter einer E-Mail-Schranke. Und das hinter einer E-Mail-Schranke jetzt noch zu machen, davon würde ich wirklich, wirklich abraten, weil genau das Gegenteil bringt was. Diese Case Study öffentlich zu machen, kostenlos, frei zugänglich, crawlbar zu machen, indexierbar zu machen, fördert sogar unsere Präsenz in KI-Systemen.
Ey, Chatty, können die das wirklich, von dem sie da sprechen?
Haben die Erfahrungen in dieser Branche? Und dann werden diese Case Studies zitiert.
Ja. Gibt es einen bekannten anderen Kunden, der das mit denen gemacht hat? Geben die dafür Beispiele? Das sind typische Kontextanfragen, die wir sehen werden, weil auch der B2B-Entscheider wird nicht mehr alle Informationen selbst herausfiltern, wird nicht mehr 10 Anbieter nebeneinander stellen oder jemanden beauftragen, der das tut, sondern das Sprachmodell beauftragen. Vergleich mal diese Anbieter. Wer hat die besseren Referenzen? Wer stellt seine Leistungen besser dar? Wer hat mehr Erfahrungswerte? Wer ist länger am Markt? Typische Anfragen. Und den Content dazu muss ich direkt abrufbar und in strukturierten Daten liefern.
Okay, und jetzt machen wir also alle unsere White Paper, E-Books und Case Studies öffentlich. Alles, was früher eine PDF war, wird jetzt entweder direkt zugänglich oder zu einer Webseite umgebaut. Das heißt, wir Marketeers können ganz viel Content Recycling betreiben, auch eine gute Situation, by the way. Aber jetzt entsteht da ja eine Lücke. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ihr weiterhin Leads generieren müsst.
Wo kriege ich jetzt diese ganzen Tausenden von Leads her, die ich bisher bekommen habe?
Ja, und was wäre jetzt dein Ansatz? Also welche Formate, denkst du, funktionieren jetzt trotzdem noch? Oder worauf sollte ich mich als Online-Marketer da konzentrieren?
Mhm. Also prinzipiell würde ich halt dem Satz, Lead-Magneten sind tot, in der Form nicht zu 100% zustimmen. Ich würde sagen, Lead-Magneten, die Texte sind, vielleicht noch Bild sind, sind tot. Vielleicht auch noch ein bisschen das, was ich auf einer Videospur sage. Die sind tot. Für mich geraten damit Lead-Magneten mehr in den Fokus, die mehr Wert gegenüber dem liefern, was mir ein Sprachmodell liefern kann. Zum Beispiel direkt nutzbare Abfragen, die mir ein Ergebnis liefern. Diese Abfragen lassen sich noch nicht eins zu eins genauso in einem Sprachmodell abbilden. Im Gegenteil, das Sprachmodell verweist vielleicht sogar auf diesen Check. Wenn du es genau wissen willst, dann nutz mal den Check unter der URL und finde das heraus. Also, das heißt sowas wie Abfragetools, Checker-Tools, Rechneransätze, Konfiguratoren, super wichtig. Also ich kann mir das Produkt schon irgendwie zusammenstellen, wie ich es haben möchte. Generatoren, das wird sehr viel wichtiger. Und jetzt mal eine positive Nachricht, das können wir ja auch mit Hilfe von KI umsetzen. Stichwort Vibe-Coding. Ich kann ja solche interaktiven Elemente, sei es so kleine Mini-Apps für die eigene Website, die kann ich ja erstellen. Das, was ich als Marketer leisten muss, ist richtig viel Gehirnschmalz in die Entwicklung dieses Formats zu stecken. Also welche Fragen stellt sich ein potenzieller Kunde? Was muss ich ganz gezielt mit diesem interaktiven Element beantworten? Welche Fragen hat er? Was treibt ihn um? Welche Risiken sieht er? Und wie kann ich diese Risiken abfangen, mildern in seinem Kopf? Ne? Also wie kann ich Hürden senken? Und das ist immer noch was, wo wir als Marketer, beruhigende Botschaft im Übrigen, das ist immer noch was, wo wir als Marketer gebraucht werden.
Ja, absolut. Ja, also wir haben den ganzen Komplex Rechner, Generatoren, Tools als Lead-Magneten. Ich würde ergänzen, als zweiten Bereich sehe ich auf jeden Fall alles, was live ist.
Menschen, echte Menschen.
Ja, damit meine ich online und offline live. Also Live-Events können eine Online-Community, ein Webinar, ein aufgeblähtes vielleicht sein, aber auch ein Offline-Event, ein sehr spitzes Zielgruppen-Event. Ja. Da würde ich auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse immer noch da lassen. Das kann auch weiterhin kostenlos sein oder, was ich in letzter Zeit sehr oft sehe, mit einer No-Show-Gebühr. Ja. Aber das ersetzt auf jeden Fall auch einen großen Bereich der Lead-Generierung.
Eine No-Show-Gebühr, die wird ja auch sehr viel diskutiert, so in unserem Umfeld. Ja. Ich finde, eine No-Show-Gebühr ist sogar ein ganz gutes Kennzeichen für Qualität. Weil wenn der Anbieter, der mir mit einer No-Show-Gebühr droht, damit droht, dann heißt das ja auch gleichzeitig, dass er sehr viel Aufwand da reinsteckt. Das wiederum heißt, dass mir das ja im Zweifel Mehrwert bietet. Ja. Also ich finde, dass das Drohen mit einer No-Show-Gebühr sogar für die Qualität des Formats spricht.
Ja, stimmt. Absolut.
Also deshalb finde ich das persönlich gar nicht abschreckend. Ja. Wenn ich das Webinar zum Beispiel oder das Community-Event besuchen möchte, dann sollte ich auch auftauchen, weil wir wollen ja alle Community, wir wollen alle Austausch, wir wollen wieder echte Menschen sehen. Und das geht halt nur, wenn alle auftauchen.
Ja.
Sonst sitzt man da alleine. Und deshalb finde ich das gar nicht so schlimm, diesen Gedanken.
Apropos Austausch, das ist nämlich auch ein drittes Gebiet, in dem ich Solid-Magneten noch sehe. Wenn ich Informationen von einem bestimmten Experten haben möchte. Also ich würde weiterhin meine E-Mail-Adresse abgeben, wenn ich einen aufbereiteten Longread oder ein Video oder ein Dokument, First-Hand Experience, wie auch immer, von einer Person bekomme, der ich vertraue, wo ich weiß über seine anderen Veröffentlichungen, der hat wirklich Ahnung in dem Bereich. Ja, also verknüpft mit Personal Branding ergibt das weiterhin Sinn, auch eine E-Mail-Schranke in irgendeiner Form aufzubauen.
Aber da braucht man auch schon dieses Personal Branding.
Ja. Ja, das ist ein bisschen länger.
Damit man eben nicht den Eindruck hat, okay, der Prakti musste da irgendwie mit Chatty so ein PDF zusammenknüppeln.
Ja, absolut. Ja. Und dann mache ich es jetzt direkt vollständig. Meine letzte Idee in Bezug auf Formate, beziehungsweise war gar keine Idee, habe ich mir abgeguckt aus unserem eigenen Marketing. wir haben ja unser Apps-Flipper-Modell, darüber haben wir in einer der vergangenen Folgen schon mal gesprochen, das Customer-Journey-Modell, das du mitentwickelt hast. Und wir bieten dort auf unserer Website ein Miro-Template an. Das finde ich ja richtig genial. Also ich habe damit nichts zu tun, deswegen kann ich das so sagen. man kann sich dann einfach das Template direkt über den Miro App Store oder was das ist, runterladen und dann gibt es Anweisungen direkt in Miro und Frameworks, die man ausfüllen kann. Also wirklich hands-on, wie man dieses Flipper-Modell in das eigene Marketing integrieren kann. Also in diesen anderen Formaten gedacht. Ich glaube, bei uns ist es ohne E-Mail-Schranke, ja, aber genau. In diesen anderen Formaten.
Man findet das auch in der Miro-Bibliothek. Also wenn man einfach bei Miro nach Marketingkonzept sucht oder nach Customer Journey Modell, da findet man dann unsere Templates zum freien Benutzen.
Okay, ja, aber genau sowas, also solche Formate in die Richtung mal überlegen, ja. Also alles, was nicht einfach nur Wissenswiedergabe ist, sondern wirklich so ein bisschen interaktiver, ein bisschen anwendbarer, vielleicht auf ein bestimmtes Tool, was in der Branche sehr groß ist, gemünzt, da lässt man auch doch.
Genau, und das meine ich mit, die Aufgabe für uns als Marketer ist nicht mehr Information und Informationsaufbereitung, sondern unsere Aufgabe ist Strukturgeber sein, Formatfinder sein. Also wir müssen nicht die Information vermitteln, weil das machen andere Kanäle und das kann ich auf anderen Wegen. Aber ich kann dabei helfen, Informationen besser zu strukturieren. Ich kann dabei helfen, Verständnis für ein Thema aufzubauen, was mehr ist als reines Textlesen. Und ich kann dabei helfen, diese Informationen dann auch selbst zu nutzen. Also ich muss nicht mehr erklären, jetzt aus unserer Perspektive, ich muss nicht mehr erklären, was ist ein Marketingkonzept, sondern ich muss dabei helfen, wie erstelle ich ein Marketingkonzept über ein Template, über ein Muster, über eine Struktur. Und wenn wir auf Nexiga einmal zurückkommen und sagen, okay, die Herausforderung ist, haben wir oben genannt, zu beweisen, dass das Produkt hohen Mehrwert bietet, ja, also den Beweis vor dem Kauf erbringen, dann wäre das eine Möglichkeit. Ja? Also wie können wir nicht nur Informationen übermitteln, welche Daten man bekommt, was potenziell möglich ist, sondern wie kann man dem eine Struktur geben. Also wie kann man erklären, okay, die Information lässt sich dafür nutzen, die Information lässt sich dafür nutzen. Und so haben wir das bei einem anderen Kunden gemacht. Und das ist unsere Aufgabe als Marketer. Informationen strukturieren, nicht Informationen geben.
Ja, okay, sehr gut. Mit dieser Klammer entlasse ich uns dann mal ins ehrliche Fazit.
Aha, das ehrliche Fazit.
So, das war also ergiebig. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen. Yvonne, was ist dir jetzt so in der letzten halben Stunde so hängen geblieben?
Hängen geblieben ist mir, Leadmagneten sind tot, würden wir nur zum Teil unterstreichen. Unsere Rolle als Marketer hat sich verändert und wir müssen darauf reagieren. Das ist mir hängen geblieben. Und was dir hängen geblieben, Phil?
Sehr gut. Ich möchte eigentlich zuletzt den Appell noch mal so ein bisschen loswerden. Qualität vor Quantität. Das gilt nicht nur in Bezug auf die Lead-Menge, sondern vielleicht auch mal in Bezug auf die Lead-Magnetenmenge. Vielleicht reicht es auch, wenn man ein oder zwei große Unicorn-Lead-Magneten hat, ja, und mit denen arbeitet und nicht die 100 unterschiedlichen Einstiegspunkte, die nur mein CRM-System zumüllen. Also Qualität vor Quantität in der Zukunft, ich glaube, das ist unsere Devise.
Und keine Angst vor KI, sondern KI für die richtigen Zwecke nutzen.
Und Damit hast du schon die Brücke geschlagen zu einem Hinweis, den wir noch geben wollen zum Abschluss. Wir haben nämlich genau diese Herausforderung auch genutzt und ein eigenes Community-Event ins Leben gerufen. Das heißt Prompt People. Was ist das?
Genau. Also wir haben Prompt People als Community aufgebaut. In die Community kann prinzipiell auch jeder Marketer reinkommen, der sich zum Thema KI austauschen möchte. Mhm. Weil wir einfach gelernt haben, Austausch ist das, wo wir am meisten mitnehmen. Ja klar, ich kann mich in LinkedIn einloggen, dann sehe ich wieder so 10 Erfolgsstories und das funktioniert alles und so wird mein Alltag besser. Und ich habe davon super viel selber ausprobiert und so 90% ist wirklich Trash und funktioniert nicht. Mhm. Und wir wollen forcieren, uns wieder mehr auszutauschen und auch ehrlich auszutauschen und auch zu sagen, ja, das hat auch wirklich gar nicht funktioniert, das muss ich noch so machen. Also wirklich Tipps und Tricks untereinander austauschen in der Marketing-Community. Also Prompt People. Und dazu haben wir das erste Community-Event jetzt geplant. Donnerstag, 19. März, findet das statt. Im Kutscherhaus in Köln, da sind alle herzlich eingeladen, die sich da austauschen möchten. Es gibt nur eine begrenzte Platzanzahl, deshalb schnell sein. Alle Infos findet ihr unter www.promptpeople.de, alles zusammen.
Okay, sehr schön. Also wir sehen uns dann auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Community und den ein oder anderen auch am 19. März direkt in der Innenstadt in Köln ist das.
Und falls ihr weitere Themenvorschläge habt, wie zum Beispiel auch provokative Thesen zu hinterfragen, wie Leadmagneten sind tot, falls euch weitere provokante Thesen einfallen, die wir in diesem Format hier mal diskutieren sollten, schreibt uns gerne an podcast@planinia.de und dann schauen wir mal, dass wir das in einer der nächsten Folgen aufnehmen.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.